Die Kirche als Gemeinde Jesu wandert den Glaubensweg in dieser Welt auf dem Grat von Anfechtung und Versuchung. In der Welt, nicht von der Welt, erfüllt sich ihr Auftrag nicht in einem Erfolgsdenken, sondern im Geheimnis der Frucht. Mir ist unvergesslich, wie ich in jungen Jahren den ersten Acker mit Weizen besehen durfte. Der Vater zeigte mir den Wurf und den Abstand, so säte ich hinein in den lachenden Morgen. Nach einigen Tagen erfasste mich morgens beim Erwachen eine Unruhe. Was mochte aus dem Saatgut geworden sein? Voller Ungeduld prökelte ich in den Boden und entdeckte, dass der ganze Weizen Matsch war. Mir wurde zum ersten Mal klar, nur das sterbende Leben erweckt zum ewigen Leben. Ist der Herr der Kirche nicht selbst diese Frucht geworden? Hat er nicht durch sein Kreuz in der Nachfolge von Stirb und Werde uns die Möglichkeit geschenkt, Seelsorger am Andern zu sein? Aber wo immer Gottes Wort in Vollmacht verkündet wird, ist nach dem Gleichnis vom vierfachen Acker auch der Feind unterwegs, das Saatgut wegzunehmen, damit es nicht die Herzen erreicht. Woran liegt es, dass in der Verkündigung immer mehr Menschen an den Kirchtüren vorbeigehen? Man könnte, wie der katholische Theologe Romano Guardini es mir einmal gesagt, die Ursache im Schwund an geistlichem Hörvermögen suchen. Dann würde die Deutung das Wort Jesu sein, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Zweifellos liegt eine wesentliche Gefahr darin, dass wir oft in der Verkündigung nicht merken, wie der Verlust der Seelsorge sich im selben Maße beschleunigt, wie der Mensch sich im eigenen verwirklichen will. Wenn der Mensch seinen göttlichen Bezug verloren hat, misst er die Beschleunigung in seinem Lebenszug nach seiner eigenen Bewegung im fahrenden Zug, aber nicht nach der Bewegung der Räder unter seinen Füßen. Es wäre aber falsch, den Verlust an seelsorgerlicher Vollmacht in der Kirche nur als Gericht Gottes im Verlust des geistlichen Hörvermögens begründen zu wollen. Gottes Gericht ist immer auch Selbstgericht des Menschen. Wer entdeckt nicht, wenn er offene Augen hat, dass die Traditionskraft der Kirche in einem erschreckenden Rückgang ist? Die bewahrende Kräfte der Tradition sind offenbar nicht mehr in der Lage, die Versuchlichkeit des Zeitgeistes zu überwinden. Wenn die natürliche Sehnsuchtshoffnung sich absolut setzt, wird sie Versuchung. An einem mir bekannten Gymnasium wurde an die Schüler die Testfrage gestellt, was ihnen die Konfirmation bedeute, ferner, warum sie sich konfirmieren ließen und was sie aus dem Unterricht mitgenommen hätten. Die Beantwortung geschah anonym. Auf die erste Frage nach der Bedeutung der Konfirmation gaben alle die Antwort: nichts. Die zweite Frage nach dem Warum wurde beantwortet: wegen der Geschenke. Auf die dritte Frage, was sie aus dem Unterricht mitgenommen hätten, kam bei den meisten die Antwort, dass die Kirche für ihre Lebenserfüllung uninteressant geworden sei. Bei aller Fragwürdigkeit solcher Umfragen, die örtlich sicher verschieden ausfallen können, zeigt sie aber zweifellos an, dass es im Unterricht nicht zu einer Begegnung mit dem lebendigen Herrn gekommen ist. Ein Konfirmandenunterricht, der nur informativ ist, kann nicht den Anspruch auf Seelsorge erheben. Eine Predigt, die die Einfalt verloren hat, zur Begegnung mit dem Auferstandenen zu führen, kann nicht aus dem Selbstbezug befreien. Seelsorge als Begegnung ist nur möglich, wenn man sich selber dem Herrn ausgeliefert hat und deshalb von ihm her sich dem anderen ausliefert. Wenn das in der Seelsorge nicht geschieht, wird die Blockierung durch die Selbsterfassung beim Hilfesuchenden nicht durchbrochen. Nur wer selber in der Seelsorge Gottes steht, kann anderen Seelsorger sein. Aus der Erfahrung in der Jugendseelsorge ist mir gewiss geworden, dass man in der Regel bei allen jungen Menschen, die in ihrer Lebensfrage suchend sind, ein Vorurteil voraussetzen muss. Sie glauben in den meisten Fällen, dass in der Begegnung mit Jesus Christus und der Übergabe an ihn ein Verlust der natürlichen Lebenserwartung verbunden ist. Welche Rolle hierbei die Medien spielen, braucht nicht erwähnt zu werden. Viel ernster für uns als Christen ist die Frage, was tragen wir als Christen dazu bei, dass junge Menschen aus diesem Grunde keine Entscheidung für Christus treffen? Laufen unsere Gottesdienste und Versammlungen nicht oft nach einem Einmannsystem ab, etwa nach dem Muster, einer macht Dampf und die anderen fahren? Jesus sagt im Gleichnis vom vierfachen Acker, dass auch die Bodenfrage für die aufgehende Saat von Bedeutung ist. Wenn der Wurzelboden steinig ist, werden sich nur verkümmerte Pflanzen entwickeln. Ein Jugendlicher geht lieber dorthin, wo breite Gesichter sind und nicht lange. Die Erlösten müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte, sagt Nietzsche. Hinter diesem Wort habe ich mich selbst in jungen Jahren versteckt. Wir sollten in der Seelsorge den anderen ernst nehmen, auch in seiner Lebenserwartung. Wir sollten mit Freuden Wasser schöpfen aus den Halsbrunnen. Wir sollten auf allerlei Weise Gott loben in Wort und Lied. Das Klima zur Seelsorge gedeiht am besten in einer geheiligten Natürlichkeit und nicht im Suchen nach einer unnatürlichen Heiligkeit. Wenn man den anderen erreichen will, muss man sich ihm selber in Liebe und Opfer mitgeben. Wenn uns das gelingt, überwinden wir die Vorbehalte und Hürden. Nur wer dem anderen besser versteht, als er sich selber versteht, kann Gemeinde Jesu bauen und für ihn abholen. In einer Großstadt hatte ich einmal einen evangelistischen Dienst. Am Sonnabend wurde ich von den Punks und Rockern zu einer Aussprache eingeladen. Ich ging betend ohne Vorbehalte auf die Jugend zu. Das erst frostige Gespräch wurde immer persönlicher und vertrauter. Es kam der Klimawechsel und die Zeit wurde zeitlos. Als ich nach der Uhr schaute, war es 6 Uhr morgens. Was hatte sich in dieser Zeit begeben? War es wirklich eine Frucht geworden? Ja, es war eine Frucht, denn der Leithammel sagte, ein Lump, wer heute Morgen nicht zu Pastor Kemner in die Kirche geht. Wie habe ich mich gefreut, dass alle geschlossen ins Gotteshaus gingen und dieser Dienst für manche Anstoß zur ewigen Bewegung wurde. Nur wenn wir die Not des Unglaubens betend erleiden, können wir den anderen aus seiner Reduzierung auf sich selbst in die Freiheit bringen, zu der uns Christus befreit hat. Ein besonderes Problem, vor allem in der Jugendseelsorge, ist die versuchliche Anfechtung, dass der Feind die Übertretung des 6. Gebotes, du sollst nicht ehebrechen, weithin namenlos macht. Wenn die Sünde wohl im Gewissen gewusst, aber nicht mehr in der Beleuchtung des Heiligen Geistes als Sünde erkannt und empfunden wird, steht der Seelsorger oft vor einer Gummiwand, die nur mit barmherziger Liebe durchbrochen werden kann. Besonders in der Seelsorge an homosexuellen und lesbischen Frauen habe ich erkennen müssen, dass nur in einer liebenden Barmherzigkeit, die sich selber nach dem Gebot Jesu hineinopfert, die befreiende Nähe Jesu geschenkt wird. In keinem Falle darf der Seelsorger versucht sein, die ethischen Normen so aufzuheben, dass die paulinische Linie von Römer 1 verwischt wird. Paulus sagt, darum hat Gott sie dahingegeben in ihres Herzens Gelüste, in Unreinigkeit, in schändliche Brunst, dass sie den natürlichen Brauch verwandeln in den unnatürlichen. Männer haben mit Männern Schanden getrieben. Paulus sagt, dass da, wo der natürliche Brauch in den Geschlechtsbeziehungen wieder natürlich wird, Die Gefahr besteht, sich in seiner Lage selbst so zu täuschen, dass Gottes Gebot wesenlos wird. Alles verstehen heißt nicht alles entschuldigen. Ich habe in der Seelsorge auf diesem Gebiet festgestellt, dass vielleicht in den Genen eine gewisse Veranlagung mitgeschleppt wird. Das auslösende Moment aber liegt in der Regel in einer überdrehten Fantasie. Eine weitere Not für die Seelsorge ist die gelebte konventionelle Lüge. Es ist das, was der Theologe Kierkegaard mit dem Wesen des Dämonischen ausdrückt. Er bezeichnet sie als die Verdoppelung der Existenz. Dieses gespaltene Erscheinungsbild, besonders in der Politik und auch im religiösen Raum, hat oft eine erschreckende Gradigkeit. Im selben Maße, wie der Mensch in diesem Sinne besessen ist, weicht er dem Anruf Gottes zur Entscheidung aus. Ein höherer Staatsbeamter sagte mir einmal nach einem Herzinfarkt: Mein Herzinfarkt ist die Folge meiner gelebten politischen Lüge. Ich werde immer dann gebraucht, wenn eine Sache politisch verfahren ist und ein Ausweg gesucht werden muss, der nur mit Umgehungstaktik möglich ist. Ein hohes Maß von Depressionen, die so gezüchtet werden, sind eine ernste Anfrage an die Kirche. Ist sie noch unter dem Kreuz Jesu Christi in Vollmacht ausgerichtet, die Depressionen unserer Zeit, soweit sie sich aus Schuld und Sünde erklären, können nur in Buße und Bekehrung zur Befreiung aus dem Selbstbezug führen. Wenn man psychologisch eine Deutung des Menschenbildes versucht und es aufschlüsseln will, vom Sex her oder von der Aggression, ist das von der Seelsorge her gesehen ein verhängnisvoller Irrtum. Martin Buber hat recht. Wenn zwei Menschen sich begegnen, begegnen sich Abgrund und Abgrund. Keine Psychologie und keine Philosophie kann diesen Abgrund überbrücken. Er ist nur überbrückt im Kreuz Jesu Christi und in der Kraft seiner Auferstehung beglaubigt. Seelsorger und Beichtkind sind im Menschenbild Gottes zu allem fähig. Der Zuspruch in der Beichte ist nur möglich im begnadeten Sündertum. Wenn die Kirche an dieser Grenze wieder in seelsorgerlicher Vollmacht handelt, wird aus der Krisis zur Hölle Bewegung zum Himmel. Darauf wartet unsere Stunde. Das Bedrängende in der Seelsorge wird an drei Erscheinungsbildern besonders deutlich. Zunächst an der Auflösung der Familienstruktur. Die Auflösung dieser Urzelle menschlicher Gemeinschaft ist zu einem so bedrängenden Notstand geworden, dass die Folgen kaum mehr übersehbar sind. Eine allgemeine Eheberatung geht meistens an der eigentlichen Ursache vorbei. Die Kirche ist hier als Anwalt Gottes gefragt. Das gilt besonders auch für das heikle Problem der Geburtenregelung. Manchmal wünschte ich, dass jemand die Fülle der Briefe lesen könnte, die von Frauen kommen, die das schreiende Gewissen nicht loswerden. Im evangelischen Raum erscheint diese Frage weithin einem so freiheitlichen Rahmen zu haben, dass man darüber auch in der Verkündigung zur Tagesordnung übergeht. Die katholische Kirche nimmt hier die seelsorgerliche Fragestellung zweifellos ernster. Die Auflösung evangelischer Ethik unter dem Einfluss des Zeitgeistes vollzieht sich weithin auch in einem erschreckenden Maße in den vorehelichen Beziehungen. Bis in die gläubigen Kreise hinein ist eine Lockerung erkennbar, die, wenn nicht ein geistliches Erwachen kommt, der Gemeinde Jesu die Salz- und Leuchtkraft nimmt. Wer sich als Christ auf dem Sexualgebiet eine Freiheit nimmt, bei der durch den Heiligen Geist Geborgenheit, Freudigkeit und Vollmacht in Frage gestellt werden, sollte die Korrektur einer vollmächtigen Seelsorge suchen. Man kann als Christ nicht ohne Folgen sündigen. Gewinn ist immer Verlust, wenn man die Normen nicht beachtet. Ohne Bußwilligkeit Das gilt für alle Seelsorge. In ihren Anfechtungen ist das Gebet um erwecklichen Aufbruch Selbsttäuschung. Bei allen Freizeiten, Jugendtagen und evangelistischen Veranstaltungen sollte das Vertrauen zur helfenden Seelsorge geweckt werden. Wenn der Kirche nicht die helfende Nähe geschenkt wird, wird der Drang zu einer Freiheit im eigenen nicht überwunden. Nur wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Ein weiterer seelsorgerlicher Notstand enthüllt sich in der nachbarschaftlichen Beziehung. Wer im vorgerückten Alter zurückschaut auf die Zeit der Jugend, wird mir recht geben, dass die nachbarschaftlichen Bindungen in der Hektik des Zeitgeistes sich weithin auf ein Minimum reduziert haben. Wer kümmert sich noch um den Arbeitslosen im Nebenraum oder um den Nachbarn? Es ist das Geheimnis der Liebe Jesu, dass sie mit dem Quadrat der Entfernung wächst. Ist das auch das Gesetz in der Gemeinde? Wenn Christus das Geheimnis der Mitte ist, sollte man in Hauskreisen und ähnlichen Gemeinschaften mit familiären Charakter sich wieder suchen und finden. Es ist an der Zeit, dass die Kirche hier seelsorgerlich umdenkt und die Familienbezüge wieder gepflegt werden. Man erreicht den anderen leichter, wenn man dazu auch die Gelegenheiten schafft. Bei meinen evangelistischen Diensten in Amerika und Kanada hat mich beeindruckt, wie in allen Kirchen nach der Verkündigung bei Kaffee, Kuchen und Tee in den Gemeindesälen Gelegenheit zur Aussprache zur Seelsorge gegeben war. Das seelsorgerliche Fragen wollte oft kein Ende nehmen. Wenn eine Scheu vor dem Seelsorger gegeben ist, die auf einer übertriebenen Angst basiert, ist für den Ratsuchenden die Treppe nach oben schwerer als die Treppe nach unten. Eine weitere Not ist die Seelsorge am Bauerntum, das weithin in der Gefahr steht, das Proletariat der Moderne zu werden. Was tut die Kirche in ihrem seelsorglichen Bezug in dieser Frage? Wo ist Hilfe? Wer, wie ich selber, im Bauerntum verwurzelt ist, dem ist es ein großer Schmerz, eine Apathie bei den Bauern zu beobachten, die sich darin äußert, dass man die Sprüche der Politiker und auch der Kirche nicht mehr ernst nimmt, weil sie oft Umschreibungen einer Verlegenheit sind, die den eigentlichen Notstand umgeht. Nur die ganze Wahrheit macht frei. Es ist ein Widersinn, wenn der Bauer mehr verdient für den Boden, den er unbearbeitet liegen lässt, als für den Boden, den er bestellt. Es ist eine Tragik, wenn junge Bauern sich Mädchen für ihre Höfe aus Polen holen müssen, weil sie offenbar in der Umgebung keine Frau mehr finden, die sich in die Seelen der Hofarbeit stellen will. Wenn man mit seelsorglichem Ohr eine Wirklichkeitsdeutung des Augenblicks sucht, ist das Überleben der Kirche, wenn sie nicht zu ihrer eigentlichen Mitte und zur vollmächtigen Botschaft erweckt wird, weithin fragwürdig geworden. Wie will man den Sog der Gott-ist-Tot-Theologie, des Feminismus und dergleichen wehren, wenn der Herr sich nicht selber seine Herde annimmt? Nur wer die Not des Unglaubens erleidet, wird eine vollmächtige Botschaft haben. Und die weisen Kinder Gottes, die im Vorfeld der Kirche im Vakuum leben, zurückrufen können. Es erscheint einsichtig und notwendig, dass unsere kommenden Pastoren und Prediger seelsorglich besser und gewichtiger in der Frage der Seelsorge ausgerichtet werden müssen. Sicherlich ist der Glaube an Jesus Christus kein Privileg für die Denkfaulheit. Und es ist gut, dass die Kriterien des theologischen Studiums gewahrt bleiben. Wenn aber das persönliche Glaubensleben der Studenten sich in einem Urzweifel bewegt, der die Einfalt der Hingabe an Christus nimmt, ist die zeugnishafte Kraft der Verkündigung verloren. Es wird auf unserem Kanzeln zu viel von Mitmenschlichkeit und politischen Themen geredet. Es fehlt in der Predigt die zeugnishafte Begegnung durch den Seelsorger mit dem Herrn der Kirche. Es gilt das Wort Blumhardts. Zeugnishafte Verkündigung ist nur dort, wo man im Heiligen Geist Jesus Christus gegenwärtig als seinen Herrn nehmen und ergreifen kann. Wir sind hier im Kredinger Glaubenswerk auf der Suche nach einem Studiummodell, das verheißungsvoll für die Zukunft ist. Es ist in gewisser Weise der gleiche Ansatz, den einmal Bodelschwingh im Bethel suchte. Wir freuen uns, dass wir im Studium der Studenten Frucht sehen. Will die Kirche überleben, dann kann sie die Versuchung der Vermassung einer falschen Anpassung an den Zeitgeist und der dämonischen Unterwanderung nur überwinden in der Vollmacht einer Botschaft, die vom Herrn zu neuem Leben beglaubigt wird. Erweckung der Kirche zur vollmächtigen Seelsorge geschieht nicht am grünen Tisch. Sie geschieht in einer Bußwilligkeit unter dem Kreuz, die zur Ostergewissheit führt. Die kommende Stunde sucht die Gemeinde Jesu in einem Auftrag, den sie mittendrin, wie Luther sagt, erfüllen muss. Nachfolge Jesu macht nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig. Wir müssen in dieser Welt mit dem Pluralismus leben, ohne für ihn anfällig oder ihm hörig zu werden. Die Unmittelbarkeit gelebter Seelsorge bewahrt die Gemeinde in einer Glaubenserwartung, die über das eigene hinausweist und sich im wiederkommenden Herrn vollendet weiß. Die glühende Retterliebe, die seelsorgliches Gebot Jesu für seine Jünger wurde, lässt Widerstände schmelzen, entdeckt Gelegenheiten, die nicht versäumt werden dürfen, und macht erfinderisch in allen Lagen. Das Urbild der Seelsorge und unnachahmliche Vorbild haben wir in Jesus selber. Seine Uhr war immer vom Glockenschlag der Seelsorge bestimmt. So ging er an Herodes vorüber, ohne ihm ein Wort auf seine Fragen zu sagen, weil er seine Gnadenstunde versäumt hatte. So wartete er auf die Samariterin und begegnete ihr in der schwächsten Stelle ihres Lebens, so dass sie das Wasser für ihr Mittagessen vergaß. So begegnete er dem Zachäus, der wissen wollte, wer Jesus wäre, und der dann überführt wurde durch den Anruf seines Namens. So holte er den Nathanael ab, indem er ihn erinnerte an seine Stunde unter dem Feigenbaum, von der er meinte, es sei sein Geheimnis. Jesus begegnet dem Menschen, indem er ihn im eigenen überholte. Ja, ihn abholte, ohne dass er es merkte. Er kam nie zu früh, nie zu spät. Er mähte nie grünen Weizen. Er brachte immer Ernte ein, die reif war. Tun wir das auch? Ein Christ sollte in seiner Person, in allen Lagen, die Ausstrahlung der Seelsorge haben. Johannes Busch sagte mir einmal, jedes Mal, wenn ich den Herrn Jesus ein Gesuch auf Urlaub von der Seelsorge einreiche, kommt es mit dem Vermerk zurück, Urlaub verweigert. Jeder ist Seelsorger, der sich nicht den Mitmenschen aufdrängt, aber durch Wort und Lebensstil Auskunft gibt über die Glaubenshaltung, die er lebt und vertritt. Er fordert in diesem Sinne durch seine Existenz zur Entscheidung auf. Dazu gehört auch der geschenkte Mut, unter Umständen zum Ärgernis zu werden, wenn er die Gelegenheit zur Seelsorge nicht verpassen will. Wer Seelsorger sein möchte, muss hinter den Widerständen Jesu Siege erglauben. Es sei unser Gebet, dass Gott seiner Kirche und Gemeinde Persönlichkeiten schenkt, die, wie Betzel sagt, ihm ihr zeitliches und ewiges Leben schulden, an denen man ablesen kann, dass die Wahrheit in Christus vom zeitlichen Leben zum ewigen Leben befreit. Lasst uns unsere frommen Eitelkeiten begraben, unsere Selbstverliebtheit und unsere Ehrsucht. Lasst uns unaufhörlich beten, dass die alten Brunnen Abrahams in der Kirche neu ausgegraben werden und wir mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Es darf nicht sein, dass das Volk der Reformation seinen Auftrag im Heute und Jetzt verpasst und verliert. Alle schöpfungsmäßigen Potenzen reifen aus. Unglaube und Glaube. Alles ist Saat, alles wird Ernte. Noch ist es Tag, es rühre sich der Mann. Bald kommt die Nacht, da niemand wirken kann.
Gib, dass ich auf diesen Tag